Der Prediger. Leben in einer gefallenen Welt. Ein Kommentar über das Buch Prediger von Benjamin Shaw. Kapitel 20: Für die Zukunft planen. Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Sende dein Brot übers Wasser. So wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird, oder ob beides zugleich gut wird. In diesen Versen fährt Salomo mit seinen praktischen Ratschlägen fort, das heißt der Nützlichkeit der alltäglichen Weisheit. In unseren Tagen diskutieren viele über die Nützlichkeit von Algebra und doch niemand bestreitet die Nützlichkeit von Weisheit. Man muss auch daran denken, dass Weisheit im Alten Testament keine reine intellektuelle Überlegung ist, sie besitzt auch eine moralische Komponente. Der Rat hat hier damit zu tun, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Der Weise weiß zwar auch nicht, was die Zukunft bringen wird, doch er wird sich so gut er kann auf das vorbereiten, was auch immer kommen mag. Der Leser sollte daran denken, dass die meisten Menschen in der damaligen Zeit von einem Tag auf den anderen lebten. Sie hatten nicht so viele Mittel, um sich auf das vorzubereiten, was der nächste Tag bewirken könnte. Doch selbst für diejenigen, die wenig besitzen, erweist sich Salomos Rat als wahr. Die Verse 1 und 2 werden für gewöhnlich miteinander verbunden und als zusammenhängender Rat verstanden. Die Frage ist, was rät Salomo hier? Es gibt zwei übliche Sichtweisen. Eine findet sich meistens in älteren Kommentaren und eine ist die moderne Position. Die ältere Sichtweise ist, dass diese Verse Wohltätigkeit oder das Geben von Almosen empfehlen. Wenn jemand die Möglichkeit besitzt, wohltätig zu sein, sollte man dies nicht unterlassen. Das Senden des Brots über das Wasser meint dann, es denen zu geben, von denen man es nicht zurückerwarten kann. Dass man es nach langer Zeit wiederfinden wird, ist die Beobachtung, dass solche wohltätigen Taten oft auf anderen Wegen zu der großzügigen Seele zurückkommen. Das Aufteilen hat damit zu tun, dass man die Wohltätigkeit aufteilt, das heißt, wenn man jemanden in Not sieht, so gut für ihn zu sorgen, wie man eben kann. Diesem Rat liegt unsere Unkenntnis der Zukunft zugrunde. Ein anderer Weg, diese Verse auszulegen, geschieht mit Blick auf den untreuen Haushalter aus Lukas 16, den Versen 1 bis 9. Er war zwar untreu, doch er wurde dafür gelobt, dass er sich Freunde unter den Schuldnern seines Herrn machte, damit sie ihn in der Zukunft gut behandeln würden. Er wusste nicht, ob der eine oder andere zu seinem Nutzen handeln würde, deshalb unternahm er diese Schritte bei ihnen. Die andere Sichtweise, die jetzt allgemein üblicher ist, lautet, dass dies grundsätzliche wirtschaftliche Empfehlungen sind. Man soll nicht alles auf eine Karte setzen. Beim Senden des Brotes übers Wasser geht es dann um den Gedanken, dass man nicht alle Waren in ein Schiff verstauen sollte. Ein schlimmer Sturm, ein Schiffbruch und alle Güter wären verloren. Stattdessen sollte man seine Güter auf viele Schiffe verteilen. Auf diese Art und Weise wird einen ein Sturm oder ein Schiffbruch nicht vollkommen ruinieren. Das Verteilen an 7 oder 8 folgt dann dem gleichen Gedanken. Wieder ist der Schlüssel die Unwissenheit der Zukunft. Der Weise unternimmt Schritte, um verschiedene Möglichkeiten abzudecken, damit er nicht kalt erwischt wird. Ich kann nicht erkennen, dass es möglich oder notwendig ist, sich zwischen den beiden Auslegungen zu entscheiden. Beide Verständnisweisen erfordern die Anerkennung, dass in der Gegenwart weises Handeln nötig ist. Man kann jetzt Schritte unternehmen, welche vielleicht zukünftige Schwierigkeiten verringern werden. Wenn man den Ansatz der Almosen wählt, dann geht es vielleicht zum Teil um den Gedanken, dass, wenn man in der Gegenwart für andere sorgt, dies einen möglicherweise in die Position bringt, verständnisvolle Hilfe zu bekommen, wenn man in der Zukunft selbst in schlechte Zeiten geraten sollte. Das ist zugegebenermaßen eine Wiederholung, doch der Schwerpunkt liegt auf weisem Handeln in der Gegenwart, weil man die Zukunft weder überblicken noch kontrollieren kann. Die Verse 3 bis 6 bringen den Gedanken in einen deutlich mehr landwirtschaftlich geprägten Zusammenhang. In Vers 3 geht es wahrscheinlich darum anzuerkennen, dass der Mensch die Natur nicht kontrollieren kann. Dinge geschehen, Regen fällt, Bäume fallen und nichts kann man bei dem einen oder anderen ändern. Man hat einfach nur mit den Folgen zu leben. Ein Anwendungsbeispiel lautet: Ein Freund von mir besaß einen Laden, der in einer Nacht abbrannte. Als er mit einem der Feuerwehrleute vor Ort sprach, fragte ihn der Feuerwehrmann, was er nun tun wolle. Seine Antwort lautete in etwa, dass er sich um die Probleme des Tages kümmern wird, wenn sie da sind. Den Tag vorher musste er seinen Laden führen, denn das war die Aufgabe dieses Tages. Am morgigen Tag würde er beginnen, den Laden wieder aufzubauen, denn dies war die Aufgabe jenes Tages. Weise Menschen können die Natur zwar nicht kontrollieren, aber sie können weise auf die Dinge reagieren, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Vers 4 sagt aus, dass es zur Lähmung führen kann, wenn man sich zu sehr auf Dinge konzentriert, die wir nicht kontrollieren können. Eine solche Lähmung ist das genaue Gegenteil von Weisheit. Sie ist Torheit. Wir müssen wirken, solange es Tag ist und wir wirken können, und dürfen uns nicht dadurch entmutigen lassen, dass wir anders denken, was geschehen könnte. Die Verantwortung des Bauern ist es, zu säen und zu ernten, wenn es dafür Zeit ist, und sich nicht vom Wetter davon abschrecken zu lassen. Vers 5 ist eine Erinnerung, die einen Gedanken zusammenfasst, der im ganzen Buch wiederholt wird. Es gibt eine ganze Menge, die selbst der weiseste Mensch nicht über die Funktionsweise der Welt weiß. Das erste Beispiel hier ist der Weg des Windes. In Salomos Welt konnten die Menschen, die das Wetter studierten, nur allgemeine Vorhersagen darüber machen. Aber genaue Vorhersagen überstiegen noch ihre Fähigkeiten. Damit wir uns nicht überlegen fühlen, sollten wir ein Jahr damit zubringen, die Wettervorhersagen, besonders 10-tägige und 30-tägige Vorhersagen, mit dem zu vergleichen, was dann tatsächlich eingetreten ist. Was wir sehen werden ist, dass wir sogar mit unseren Satelliten und Computermodellen auf lange Sicht keine besonders guten Vorhersagen machen können. So sollte zum Beispiel das Jahr 2013 eine sehr aktive Hurricane-Saison auf dem Atlantik sein. In Wirklichkeit gab es aber nur 2 namenhafte Stürme, die geringste Aktivität seit langer Zeit. Salomos zweites Beispiel ist das Wachstum eines Kindes im Mutterleib. In Salomos Tagen war es unleugbar, dass es stattfindet wie auch heute. Heute können wir zwar live im Uterus filmen, doch das Wie bleibt immer noch ein Geheimnis. Wir können das Geschlecht eines Kindes voraussagen, doch selbst diese Prognosen sind manchmal unzutreffend. Manchmal sind sich die Ärzte sicher, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Doch das erweist sich durchaus auch als falsch. In anderen Fällen scheint sich das Baby normal zu entwickeln, doch an irgendeiner Stelle geht etwas schief. Der Arzt weiß nicht warum. Wenn wir nun diese grundlegenden Prozesse nicht verstehen können, weshalb glauben wir dann, dass wir das Werk Gottes verstehen könnten. Der Rat Salomos an den Weisen ist also zuallererst, dass er aufhören soll zu versuchen, Gottes Wege zu entschlüsseln. Dies schafft man nicht. Seine Weisheit ist größer als die unsrige. Zweitens soll man das tun, was zu einer bestimmten Zeit gerade notwendig ist. Seien wir fleißig in unserer Arbeit. Wir kennen die Zukunft nicht, deshalb wissen wir auch nicht, was die besten Ergebnisse bringen wird. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil. Wir möchten die Zukunft kontrollieren, doch wir können es nicht. Wir müssen sie Gott anvertrauen.